Working out loud ist eine Methode, eine Lernmethode. Und die ist ursprünglich erfunden worden von John Stepper. Auch ihn kann man nachgoogeln, wahrscheinlich packst du es auch in die Shownotes.
Ja, liebe Grüße an John an der Stelle.
Richtig. Und an Katharina Krenz, die das Ganze initiiert hat. Das Ganze meine ich, das Frauenstärken, komme ich nochmal drauf zurück, wenn ich die Erklärung jetzt abgebe. Und zwar ist es eine Methode, wo man 12 Wochen lang innerhalb einer Lerngruppe strukturiert und organisiert ist. Die Lerngruppe ist von 3 bis 5 Personen groß. Die Treffen finden heutzutage hauptsächlich online statt. Das ist einmal pro Woche eine Stunde Invest, sich miteinander zu unterhalten. Und in der Woche gibt es jeweils Hausaufgaben, die zu erfüllen sind. Und die sind in einem relativ standardisierten Framework abgebildet. Das kann von Thema zu Thema so ein bisschen auch variieren. Aber die Grundaufgaben, die John Stepper entwickelt hat, stehen eigentlich immer fest. Und das sind dann so Dinge wie: Lege dir ein LinkedIn-Profil an. Das war so eine meiner herausforderndsten Aufgaben. Mein erster Kontakt, sei an dieser Stelle gesagt, war Saskia.
Das stimmt. Ja, der erste von jetzt 15.600 Followern möchte ich nur noch mal betonen. Eine neue Folge Fokus Assistenz und heute geht es wirklich um neue Wege zu gehen als Assistenz und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ihr ganz, ganz viel für euren persönlichen Weg mitnehmen werdet, denn ich habe Melanie Habel hier heute bei mir und Melanie und mich, wir begleiten uns schon seit einer ganzen Weile. Melanie, ein kurzes Hallo, bevor ich dich vorstelle. Schön, dass du da bist.
Hallo liebe Saskia und liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Sehr schön. Genau. Melanie und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Da werden wir euch bestimmt auch noch mal kurz ein bisschen mit reinführen. Aber ich stelle dich einmal kurz vor, damit auch alle anderen wissen, wer du eigentlich bist. Wer ist eigentlich Melanie Habel? Melanie hat wirklich viele Jahre Erfahrung im Assistenzbereich, gerade als angestellte Assistenz in der Bank. Und heute ist sie aber selbstständige Assistenz- und Office-Expertin. Und ich glaube, wo euch Melanie vielleicht schon mal begegnet ist, ist LinkedIn, denn sie ist sehr sichtbar auf dieser Plattform. Sie teilt dort ihre Reise, ihre Erfahrungen, ganz viele Impulse mit der Community, ganz viele Hacks und Tricks, was ich immer ganz großartig finde. Und Stand November 2025 hat sie 15.600 Follower auf LinkedIn. Und ich kann sagen, von null erarbeitet. Da werden wir auch noch mal reinschauen. Sie ist be begeisterte Verfechterin von Working Out Loud, WOL, der Methode. Da werden wir heute auch noch mal drüber sprechen, was das eigentlich ist, was dir das gebracht hat, wie du dazu gekommen bist. Und du stehst für mich auf jeden Fall auch für Mut. Du stehst für mich auch für Weiterentwicklung und moderne Wege im Assistenzberuf. Und da freue ich mich heute sehr drauf, mit dir einerseits darüber zu sprechen, wie du in die Selbstständigkeit gegangen bist, nach 20 Jahren Angestelltenverhältnis, was dich dazu getrieben hat und wie du Woll und LinkedIn auch zum Thema Sichtbarkeit genutzt hast. Deswegen, Melanie, ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Habe ich irgendwas vergessen, das dir noch wichtig ist?
Nein, du hast es so gut zusammengefasst, dass ich gar nicht wüsste, was ich jetzt noch ergänzen soll, was noch interessant wäre. Dankeschön für das schöne Intro.
Sehr schön, aber wir wollen dich ja noch ein bisschen besser kennenlernen und deswegen machen wir entweder oder. Das heißt, du bist eingeladen, ganz kurz und knapp zu antworten, was ist mehr Melanie? Bist du bereit?
Jawohl.
Sicherheit oder Freiheit?
Freiheit.
Schreiben oder sprechen?
Beides.
Blau oder rot?
Rot.
Kaffee oder Tee?
Beides.
LinkedIn-Post oder persönliches Gespräch?
persönliches Gespräch. Das war jetzt echt schwer. Und
Das
danach der LinkedIn-Post.
Soll ja auch nicht so einfach sein. Man muss sich schon entscheiden manchmal. Mutig rausgehen oder erst beobachten?
Ein kleines bisschen Beobachtung und dann mutig raus. Also oder ist hier auch wieder schwierig für mich.
Spontan oder strukturiert?
Strukturiert.
Das haben wir auf jeden Fall gemeinsam und deswegen starten wir auch ganz strukturiert so in diesen ersten Block unserer Fragen heute. Und zwar, du warst lange Zeit angestellt in der Bank, was ja wirklich auch eine sehr traditionelle Branche ist, kann man ja, glaube ich, so sagen. Und bist jetzt selbstständiger Assistent. Was war der Moment, wo du gesagt hast, okay, dieses Festanstellungsmodell, das passt überhaupt nicht mehr zu mir. Nimm uns da mal mit so auf deine Reise.
Das mache ich gerne. Ja, ich habe in der Bank gearbeitet, ich habe Bankkauffrau gelernt. Und ich bin dann über die Tippeltabeltour, die man so geht in der Bank, über die Kasse. Ich habe zu D-Mark-Euro-Wechselzeiten saß ich an der Kasse und habe tonnenweise Geld gezählt und an die Sicherheitsfirmen zurückgegeben und wieder neue Euros bestellt. Und daraus hinaus wächst man meistens in eine Beraterrolle hinein. Das habe ich auch gemacht, weil man macht das so. Und dann habe ich gemerkt in der Beraterrolle, dass ich mich nicht wohlfühle, indem ich die Produkte, die im Fokus stehen, verkaufen muss. Und es kam, wie es kommen musste. Es gab eine Assistenzstelle in der Gebietsfiliale, die ausgeschrieben war. Und ich las das und dachte, Assistenz für einen Vertrieb? Sehr cool. Ich weiß ja, wie der Vertrieb funktioniert, theoretisch, bin nur selber nicht ganz so stark da drin. Und in der Assistenzrolle dann die Beraterinnen zu unterstützen, indem sie am Kunden dann die perfekte Vorbereitung haben, das dachte ich, das liegt mir. Und es war so. Ich bin so in diese Assistenzschiene innerhalb der Bank reingerutscht und konnte, so wie ich mir das vorgestellt hatte, aus dem Hintergrund gut unterstützen. Ich erkenne die Zusammenhänge und kann das dann gut entsprechend zur Hand geben und auch die Nachbereitung. Und so habe ich mich über verschiedene Banken in diesem Bereich immer wieder weiterentwickelt. Ich war Teamassistent, ich war eine Assistentin für den Chef, ich war Assistentin für eine Gebietsfilialleiter, der unter sich dann in der nächsten Reihe auch wieder Leiter hatte. Das heißt, ich war da in so einer Sandwich-Position, Leitung oben, Leitung unten und hatte mit dem Team an sich dann gar nicht mehr so viel zu tun. Und da hinaus hatte ich einen kurzen Exkurs in ein Startup. Von dort musste ich leider auch wieder zurück, weil es dem Geschäftsführer nicht so richtig gut ging gesundheitlich. Also war ich wieder bei der Bank und wieder bei einer anderen Bank und habe jeweils in diesen Banken auch wieder neue Strukturen und Prozesse kennengelernt und auch dabei gelernt, mich selbst jeweils gut zu strukturieren, dass wenn ich einen neuen Arbeitsplatz anfange, auch weiß, wo fasse ich als erstes hin und was ist jetzt erstmal nicht so relevant. Und dann kam Corona und alle möglichen Informationen schwirrten im Universum umher und man konnte sich mit allen möglichen Themen befassen. Und ich dachte, ich habe so Lust, noch so viel mehr zu lernen und auszuprobieren und nicht nur in diesen festen Strukturen zu bleiben. Und also diese Bankstrukturen sind mir alles auch sehr, sehr vorgegeben. Und ich hatte Lust, meine eigenen Ideen ein bisschen umzusetzen und die Wirkung daraus kennenzulernen. Und so kam das, dass ich mich für das Berufsbild virtuelle Assistenz interessiert habe. Das sind wir uns, du bist mir über den Weg gelaufen und wir haben uns endlos viel darüber unterhalten, was das für Möglichkeiten birgt. Und ich wusste eigentlich von der ersten Sekunde an, dass mich das total interessiert und ich will gar nicht sagen triggert. Und so bin ich da immer tiefer rein ins Thema und habe versucht, strukturiert zu verstehen, ob ich das machen kann. Und ja, ich habe es gemacht und bin jetzt seit 2021 bin ich selbstständige virtuelle Assistenz. Ich hoffe, ich habe mit meinem weiten Ausholen die Frage ungefähr getroffen.
Nein, das war super, weil du halt einfach auch so, wie lange du da warst, ne, und wie oft du ja trotzdem auch schon dann innerhalb der Branche irgendwie gewechselt bist und auch was vor allem dann der Beweggrund war, ne, sich weiterzuentwickeln, eigene Sachen umzusetzen. Und ich glaube, das ist oft ja in der Assistenz genau die Schwierigkeit, seine eigenen Projekte auch umzusetzen. Und wenn man das teilweise nicht im eigenen Unternehmen kann, sucht man sich halt den Weg nach außen. Und bei dir war es die Selbstständigkeit. Und Gott sei Dank sehr erfolgreich, aber wir haben ja auch gerade am Anfang der Gründung sehr, sehr viel gesprochen. Was waren denn so deine größten Hürden, wenn du so an die Anfangszeit auch denkst mit der Selbstständigkeit?
Welche, die eigentlich gar keine sind, wenn man es jetzt zurückreflektiert. Meine Ungeduld war eine Hürde. Ich habe geglaubt, ich müsse von Tag 1 ein gefülltes Kundenportfolio haben und habe mich da wahnsinnig unter Druck gesetzt. In den Gesprächen, die ich geführt habe mit Leuten, die sich für meine Dienstleistung interessiert haben, war ich geneigt, zu allem Ja zu sagen. Wenngleich ich eigentlich innerlich gleich gewusst habe, nee, diese Aufgabe passt gar nicht zu mir. Ich bin dann so über meine Gefühle drüber hinweg und habe gedacht, ja, muss ich machen, bin ja jetzt selbstständig. Und das würde ich meiner jüngeren Version, die gerade in den Anfangsschritten der Selbstständigkeit steckt, immer wieder sagen, und das ist auch das, was ich anderen gerne erzähle, dass am Anfang ein bisschen Geduld genau das Richtige ist und dort auch nochmal das Zentrieren auf, was sind denn jetzt eigentlich meine Stärken und wo spüre ich, dass ich Lust auf die Aufgabe habe und dann da hinein zu hopsen. Weil daraus ergibt sich ja dann auch wieder die nächste Aufgabe. Das ist zwangsläufig immer so. Das hast du auch zu mir gesagt, ich habe das noch im Ohr, dass wenn die eine Aufgabe dann passt oder die eine Zusammenarbeit, dass sich daraus immer die neuen Sachen entwickeln werden. Und es ist so.
Das stimmt, man steigt vielleicht für irgendeine Recherchetätigkeit irgendwie ein und am Ende macht man das ganze Marketing. Also habe ich jetzt gerade erst wieder selber erlebt bei meinem Kunden. Aber lass uns noch mal kurz auch die mitnehmen, die mit virtueller Assistenz, selbstständiger Assistenz irgendwie nicht so viel anfangen können. Ich verweise da auch noch mal auf die erste Staffel. Da habe ich ein Interview auch zu meinem Weg mit Sophie Rickmann geführt. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen. Aber Melanie, versuche uns mal ganz kurz zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einer virtuellen Assistenz zu einer festangestellten Assistenz?
Das ist so, dass eine virtuelle Assistenz in der Regel nicht nur eine Chefkollegin hat, sondern es in verschiedenen Konstellationen, / Firmen unterwegs ist und an verschiedenen Punkten unterstützt. Es ist nicht nur eine Rolle, in die man morgens kommt und den Laptop aufklappt und die Aufgabe durcharbeitet, die man oder die Tätigkeiten aufnimmt, die man an einem Arbeitsplatz hat. Virtuelle Assistenz ist nach meinem Verständnis häufig so, dass punktuell Aufgaben übernommen werden, die von einem Solo-Selbstständigen, die er selbst nicht mehr schafft. Meistens ist das die Buchhaltung, dass die Belege einen Bauchschmerz abbilden oder Terminmanagement oder auch Reisemanagement. Und ich will es gar nicht auf diese drei Tätigkeiten reduzieren, aber ich glaube, die geben ein gutes Beispiel, weil das kann jeder nachvollziehen, dass das ist, was eigentlich am Arbeitsplatz, wenn man andere Dienstleistungen verkauft, ist es das, was am meisten Zeit kostet. Und das delegiert man gern, das kann man gut delegieren. Und da kommen dann virtuelle Assistenzen gerne ins Spiel. Und über die Zusammenarbeit mit demjenigen, der sich für die Zusammenarbeit entschlossen hat, entstehen häufig weitere Projekte oder man identifiziert Baustellen, die dann auch einmal bereinigt werden müssen. Und dann ist das meist eine längere Zusammenarbeit, welches aber nicht sein muss. Meistens trifft man sich auch auf einen begrenzten Zeitrahmen. Und das ist auch das Charmante, finde ich, dass es nicht impliziert, dass man eine lebenslange Arbeit miteinander aufnimmt, sondern dass es meistens um zeitweilige Unterstützung geht und meistens sich daraus trotzdem eine intensive Bindung zueinander entsteht.
Ja, also es kann tatsächlich projektbezogen sein oder halt langfristig. Du hast ja auch schon in beiden Kontexten gearbeitet in dem Fall. Aber das ist so, glaube ich, der größte Unterschied und dass man halt komplett selbstständig ist und das ist auch der größte Unterschied natürlich zum Angestelltenverhältnis. Und du hast ja schon gesagt, so du hast immer sehr viel die eigenen Strukturen ja auch gebaut im Unternehmen und welche Fähigkeiten so auch aus deiner Rolle als Assistenz haben dir denn am meisten geholfen zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt in die Selbstständigkeit und du bist ja jetzt auch sehr erfolgreich damit geworden. Deswegen, was hat dir da aus der Assistenzrolle auch am meisten mitgeholfen?
Am meisten hat mir geholfen, dass ich gut im Selbstmanagement bin. Und meiner Meinung nach kann man auch als Assistentin fast nicht schlecht im Selbstmanagement sein, weil das ist die Grundlage unserer Tätigkeit. Über dieses Selbstmanagement führen wir ja auch die Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die Aufgaben erledigt werden, die im Raum stehen. Also mir hat geholfen, meine Fähigkeit des Selbstmanagements, die Fähigkeit gut zu kommunizieren, welche ich über Working Out Loud auch nochmal sehr geschärft habe. Da kommen wir dann nochmal drauf. Ich habe immer schon gut kommuniziert und dann bin ich da noch viel besser geworden. Ich habe gute Orga-Skills, die ich nicht sonderlich erlernen muss, sondern die mir im Blut liegen, also schon auch ein Talent. Und ein fantastisches Netzwerk, welches ich sukzessive ausgebaut habe, welches ich pflege über die Zeit, in der ich schon beruflich unterwegs bin, habe ich an jeder Station ein, zwei Menschen in meinem beruflichen Netzwerkuniversum mir erhalten, mit denen ich immer noch im Austausch bin zu verschiedenen Fragen des Arbeitslebens oder des privaten Lebens. Und das hat mir, das sind Fähigkeiten, die mir geholfen haben, da einen guten Weg zu gehen.
Und gerade ja das Thema Netzwerken, und du hast es gerade schon angesprochen, Working Out Loud, das sind ja wirklich Sachen, die uns extrem weiterbringen können. Deswegen Working Out Loud, WOL, wem das jetzt noch nie irgendwo begegnet ist, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist das und warum hat das so einen großen Einfluss auch auf deinem Weg gehabt? Weil du hast ja gerade mit in einen der Faktoren gepackt, warum du jetzt so gut in der Selbstständigkeit bist. Was ist Working Out Loud?
Working Out Loud ist eine Methode, eine Lernmethode. Und die ist ursprünglich erfunden worden von John Stepper. Auch ihn kann man nachgoogeln, wahrscheinlich packst du es auch in die Shownotes.
Ja, liebe Grüße an John an der Stelle.
Richtig. Und an Katharina Krenz, die das Ganze initiiert hat. Frauenstärken komme ich nochmal drauf zurück, wenn ich die Erklärung jetzt abgebe. Und zwar ist es eine Methode, wo man 12 Wochen lang innerhalb einer Lerngruppe strukturiert und organisiert ist. Die Lerngruppe ist von 3 bis 5 Personen groß. Die Treffen finden heutzutage hauptsächlich online statt. Das ist einmal pro Woche eine Stunde Invest, sich miteinander zu unterhalten. Und in der Woche gibt es jeweils Hausaufgaben, die zu erfüllen sind. Und die sind in einem relativ standardisierten Framework abgebildet. Das kann von Thema zu Thema so ein bisschen auch variieren. Aber die Grundaufgaben, die John Stepper entwickelt hat, stehen eigentlich immer fest. Und das sind dann so Dinge wie, lege dir ein LinkedIn-Profil an. Das war so eine meiner herausforderndsten Aufgaben. Mein erster Kontakt, sei an dieser Stelle gesagt, war Saskia.
Das stimmt. Ja, der erste von jetzt 15.600 Followern, möchte ich nur noch mal betonen.
Genau so war es gewesen. Und dann ist halt eine Aufgabe oder Teil der Aufgaben für die Woche ist, leg dir ein LinkedIn-Profil an und tu ein Bild rein und schreib ein bisschen was zu dir. Es muss noch gar nicht super perfekt sein. Und das ist auch so ein Learning. Nicht alles muss am Anfang super perfekt sein, sondern es reicht, den ersten Schritt zu gehen und danach dann den zweiten und den dritten und den vierten. Und was passiert in dieser Stunde, die man sich mit diesen zu dritt oder zu fünf trifft? Man spricht über die Hausaufgaben, die man gehabt hat, die Herausforderungen, die einen dabei vielleicht begleitet haben. Und in dieser Konstellation dieser Menschen ist immer jemand dabei, der mindestens eine hilfreiche Zugabe zu der Herausforderung, die eventuell bestanden hat, zu geben hat. Und somit ist eigentlich schon wieder ein Zweifel oder ein Problem aus dem Weg geräumt, weil die Kompetenz immer so ist, dass immer die Menschen, die da zusammen in diesem Lernzirkel sind, sich immer mit hilfreichen Tipps bereichern können. Und das ist so ein geschützter Rahmen, dass auch von dort nichts nach draußen dringt. Man kann sich komplett fallen lassen und jeden Selbstzweifel auch auf den Tisch legen, weil er danach ausgeräumt wird. Und das ist so eine wertvolle Sache. Und was ist zum Beispiel auch eine Hausaufgabe, das möchte ich auch noch kurz erzählen. Zum Beispiel ist eine Hausaufgabe, 10 Leute zusammenzutragen, die einen behilflich sein können auf dem Weg zum Ziel. Und das Ziel hatte ich anfänglich diese Erklärung ausgelassen. Dabei ist es das Wichtigste, bevor man startet, macht man sich Gedanken, welches Ziel möchte ich erreichen über diese Wochen. Und damit habe ich mich unglaublich schwer getan. Meine Güte, welches Ziel soll ich da hinschreiben? Darf ich das nochmal ändern? Was ist, wenn ich das hinschreibe und ich erreiche das nicht? Was ist, wenn ich es hinschreibe und ich erreiche es? Welches Ziel hilft oder welches Ziel ist jetzt das Richtige, das da hinzuschreiben? Und es war so klar, es gab eigentlich nur eins. Ich wollte ja virtuelle Assistenz werden. Also war das mein Ziel. Man höre und staune. Ich hatte notiert, mein Ziel ist es, relativ bald als selbstständige virtuelle Assistenz zu starten. Ich habe den Kurs im Januar 21 gemacht. Ende 21 war ich selbstständig. Es hängt eine wahnsinnige Energie im Raum, wenn Working out loud stattfindet und die Energie verflüchtigt sich nicht, wenn es zu Ende ist. Dieser Zirkel bleibt einem in der Regel ewig lange erhalten und dieser vertraute Austausch, den man miteinander geschaffen hat, kann zu jeder Zeit immer wieder fortgeführt werden. Manche treffen sich trotzdem noch einmal im Monat, manche treffen sich einmal im Jahr. Manchmal reicht es, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe zu haben und da mal eine Frage reinzuwerfen und auf alle Fälle eine Antwort zu kriegen. Und das ist für mich jetzt so im Schnelldurchlauf die Erklärung für Working Out Loud. Es ist eine Weiterbildung, die einen beruflich und auch persönlich weiterbringt.
Ja, und ich glaube, das Wichtige ist, das hast du jetzt mit deinem Ziel auch noch ergänzt, jede und jeder arbeitet an seinem eigenen Ziel. Also wir haben halt kein gemeinsames Ziel, was wir jetzt im Team irgendwie lösen, sondern jede hat das eigene Ziel, wie bei dir das Thema, ich möchte als virtuelle Assistenz selbstständig sein. Und es gibt immer jemanden, der jemanden kennt. Also das habe ich im Circle immer erlebt, wenn ich ein Thema hatte oder ein Ziel hatte, dann kam sofort, kennst du die schon, kennst du den schon, hast du mit dem schon mal gesprochen? Und das waren dann die, wo du gesagt hast, die 10 Leute schreibst du auf eine Liste, auf die Beziehungsliste. Und dann versucht man mit denen wirklich in Kontakt zu kommen. Also Menschen, die dort schon sind oder Menschen, die in die Richtung schon gegangen sind, die einen Tipps geben können, um an das Ziel so nah wie möglich ranzukommen oder es sogar zu erfüllen. Und ich finde, du hast gerade schon erwähnt, Katharina Krenz, die das ja sozusagen nach Deutschland geholt hat und gerade mit der Frauenstärken-Variante das ja nochmal auch groß gemacht hat, finde ich, in Deutschland. Und sie hat immer gesagt, das ist keine Methode, es ist eine Haltung. Und das fand ich so schön, weil vieles mache ich jetzt aus dieser Methode eigentlich unterbewusst, ne? Also auch wenn ich schreibe, du hast Kommunikation angesprochen, also zu schreiben, hey, warum schreibe ich dich an? Was ist der Grund? Und nicht nur, hey, ich habe hier ein tolles Angebot, willst du nicht mal drüber schauen, sondern eine Beziehung aufzubauen zu der Person. Warum habe ich sie auserwählt? Warum habe ich die Person angeschrieben? Und da kann man so unglaublich viel mitnehmen. Also so ging es mir bei jedem, ich glaube, der jetzt 5 Wollzirkel, die ich gemacht habe, dass ich immer was mitgenommen habe.
Absolut. Und diese Haltung, das stimmt. Das, was man da gelernt hat, das lässt man nicht mehr los. Das begleitet einen, es formt einen, es entwickelt einen weiter. Und deswegen kann das zur Haltung werden. Und genauso verhalte ich mich auch in allen möglichen Fragestellungen. Ich gebe viel. Und genauso passiert es dann auch, dass ich erhalte, wenn ich eine Frage stelle, eine hilfreiche Antwort und eine gute Vernetzung bekomme. Das ist alles, finde ich, auch immer so im Einklang. Das gehört zusammen. Und wenn du sagst, Kommunikation, mir ging das in dieser Woche, wo man die Hausaufgabe hatte, über seine Kommunikation nachzudenken, dachte ich so, kann ich das schon? Was soll ich denn jetzt bitte noch beitragen? Und genau das war der Knackpunkt, den du auch gerade schon erwähnt hast, zu überlegen, was hat denn derjenige davon, wenn ich ihn anschreibe? Ja, ich will eigentlich ein Problem lösen, nichtsdestotrotz mich in die Perspektive des Empfängers zu versetzen und zu überlegen, was würde ihm eigentlich helfen, mir eine Antwort zu geben, die mir wieder weiterhilft. Also so im Kreis auch zu denken und nicht nur aus meiner Blickrichtung. Und das hat es bei mir geschärft und verändert.
Ja, das, und man denkt ja immer schon, man kann das. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal so das Wichtige. Aber halt einen anderen Impuls nochmal zu bekommen und diesen Perspektivwechsel dazu haben. Und ich erinnere mich noch, ich habe ein Roundtable beim ANIT, beim Assistenznetzwerk in Deutschland gemacht, zum Thema Working Out Loud, weil ich die Methode für Assistenzen so spannend finde. Und deswegen lass uns doch nochmal gemeinsam auf drauf schauen, warum ist das so wichtig für Assistenzen und was können die da auch mitnehmen?
Ja, darüber mache ich mir auch immer wieder meine Gedanken, dass eigentlich jede Assistenz dieser Welt diesen Wollzirkel einmal durchlaufen haben sollte. Was macht es? Es zeigt, dass gezielte Sichtbarkeit für die eigenen Themen sinnvoll ist, egal welche Plattform, ob persönlich oder wirklich Plattform. Gutes Netzwerken, wertschätzendes Netzwerken, nach Hilfe fragen. Wir Assistenzen neigen ja auch dazu, vielleicht zu glauben, wir dürfen nicht nach Hilfe fragen. Doch, sehr wohl. Und wenn wir dann schon innerhalb unseres engsten Netzwerkes Bescheid wissen, bei wem welche Stärke liegt, bei wem welche ich Frage platzieren kann, ist das so ein Teil für mich des Learnings für Assistenzen, welches ich bei Working Out Loud als Vorteil sehe? Und die Vertrautheit miteinander von vornherein auch vorauszusetzen, das ist auch so meine Haltung, die ich an den Tag lege, dass ich immer mit Vertrauensvorschuss in diese Beziehungen gehe. Und wenn es eine Assistentin ist, dann schon mal zu 150%. Und das könnte ich jetzt so auf die Schnelle für mich definieren, warum Working Out Loud für Assistenzen wertvoll ist. Und darüber hinaus natürlich dieses das Ziel dabei zu erreichen. Wir haben ja ständig irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, die vorher noch nie irgendjemand gemacht hat. Aber irgendjemand im Netzwerk hat dazu bestimmt schon mal eine Idee oder ist vielleicht sogar schon mal absolviert und dann kann man mit gezielten Tipps mit Vorlauf in diese Aufgabe reingehen und muss nicht im Ohrschleim anfangen.
Ich glaube, dass gerade dieses Ziele setzen, finde ich so wichtig für Assistenzen. Ja. Also sich eigene Ziele auch zu setzen. Ne? Wo möchte ich eigentlich hin? Was möchte ich lernen? Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Ohne wieder an die Führungskraft in dem Moment zu denken, sondern an sich selber. Und da hilft Working Out Loud enorm, weil du bleibst an dem Ziel dran. Du kannst es hinterfragen. Du kannst dir Meinungen, Ideen, Anregungen von anderen holen in einem geschützten Rahmen. Und das erlebe ich immer als extrem wertvoll, wenn man diesen Rahmen halt hat.
Ja, genau. Das ist noch eine super weitere Ergänzung.
Und wenn jetzt Assistenzen zuhören, also so war es damals bei den Roundtable, die gesagt haben, oh, das klingt total spannend und ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Wenn jetzt jemand heute starten möchte, was wäre so dein Tipp, welcher erste Schritt ist irgendwie sinnvoll, sich mehr damit zu befassen?
So viel ich weiß, gibt es in regelmäßigen Abständen über Katharina Grenz und ihr Team immer wieder neu startende Working Out Loud Einheiten. Und ich würde gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern wenn sich mir so ein neuer Kurs vor die Füße wirft, würde ich ihn machen. Und egal, in welchem Setting er jetzt daherkommt, ist es vielleicht von intern. Ich weiß, früher war es bei Bosch gang und gäbe, dass man das als Weiterbildungsmaßnahme jederzeit anfangen kann. Da war ja auch Katharina Grenz maßgeblich daran beteiligt, dass das da überhaupt implementiert wurde. Immer wieder Katharina. Also insofern wäre eigentlich mein Tipp gar nicht lange nachdenken, sondern sobald Working Out Loud greifbar ist oder ins Universum reinschwebt, zugreifen, machen.
Ich finde, das ist nochmal ein richtig guter Tipp. Und genau, es gibt momentan immer nur die Frauenstärken-Runden, die von Connecting Humans ja gemacht werden. Was aber auch hilft, ist das Buch von John Stepper, wo die komplette Methode beschrieben ist und sich sonst auch einen eigenen Zirkel zu bauen und zu kreieren mit anderen Personen aus deinem Umfeld. Das könnte auch ganz spannend sein. Aber wichtig ist, diese Methode zu verstehen und zu wissen, wie das funktioniert. Und da hilft es, glaube ich, schon, wenn man das ein bisschen geführter hat.
Durchaus. Genau, das Buch habe ich auch. Wer hätte es vermutet in meiner Bücherwand, dass es da vielleicht nicht wäre? Ja, das ist eine super Grundlage, um sich ein Gefühl dafür abzuholen. Und trotzdem würde ich an der Stelle verstärken wollen, dass es nicht reicht. Also es ist sicher ein Puzzleteil, das sind vielleicht 20%. Und ich würde mir die 80% niemals entgehen lassen wollen mit dem Wissen, was ich mir jetzt schon erarbeitet habe. Und ich möchte das Buch auch in meinem Bücherregal nicht missen, weil ich es immer wieder zur Hand nehme und immer noch mal in Sequenzen reinlese.
Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, auf deiner Working Out Loud Reise war eine Aufgabe, erstelle dir ein LinkedIn-Profil, wo du ja sehr gezögert hast auch erstmal, so brauche ich das überhaupt? Und das erlebe ich in ganz vielen Zirkeln auch, dass sie sagen, ah, ich habe zwar ein Profil, aber posten, oh mein Gott, bloß nicht, dann lesen das ja alle, was ich denke. Du bist ja von 0 auf 15.600, ich sag's nur noch einmal, einen unglaublichen Weg gegangen und bist da sehr präsent auch mit deinen Themen. Was hat sich denn da verändert von, ich lege mir jetzt mal irgendwie ein Profil an, zu jetzt wirklich sichtbar zu sein und über deine Themen zu sprechen?
Ja, es war wirklich ein Sprung in ein kaltes Wasser, wo ich immer gesagt habe, ich brauche kein LinkedIn-Profil, wozu soll ich das brauchen? Ja, du hast mir dabei die Hand gehalten, hast gesagt, ja, mach das jetzt endlich. So ähnlich waren deine Worte. Und dann habe ich mir einen Friseurtermin, habe ich abgewartet. Und dann habe ich mir einen Fotografentermin gemacht, damit ich ja ein schönes Profilbild habe. Ja, ihr seht es jetzt vielleicht gerade nicht, Saskia lacht sich kaputt über meine strukturierte Herangehensweise.
Ja.
Und dann habe ich wochenlang daran gesessen, dieses Profil Stück für Stück zu schärfen und habe dabei Freude daran gefunden, mich nochmal mit meinem Lebenslauf zu beschäftigen. Ja, wir kennen den Lebenslauf, den wir rausschicken, wenn wir uns irgendwo bewerben, dann ist der unbequem, dann muss man den neu schreiben und dann weiß man nicht, was soll ich reinschreiben. Und im LinkedIn-Profil macht man das jetzt einmal und hat da auch Gestaltungsspielraum. Und ich hatte darüber die Gelegenheit zu reflektieren, wie war mein Weg? Was habe ich eigentlich wo? Welche Tätigkeiten habe ich gemacht? Weil man hat ja auch die Gelegenheit, noch ein paar Tätigkeiten dazu zu schreiben. Und das hat mir nochmal geholfen, mir meiner selbst, meiner beruflichen selbst nochmal sehr klar zu werden und auch dann in der Außenwirkung. Weil ja, es kann jeder, der will, auf dieses Profil gucken und sich angucken, was hat denn die Melanie eigentlich hier gemacht? Was macht sie? Wofür steht sie? Und das hat mir schon ein bisschen Unsicherheit bereitet, weil ich es so kannte aus meinem Kollegium, dass gerne solche Sachen nachgeforscht werden, heimlich, und dass natürlich auch heimlich darüber geredet wird. Aber meine Güte, über was soll man denn reden in meinem Lebenslauf? Dass der cool ist?
Dass du einen ganz schönen Weg hingelegt hast, würde ich mal
Richtig.
sagen. Also,
Richtig, genau. Und
ja.
das wurde mir klarer, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und deine Frage, habe ich sie beantwortet oder habe ich sie unterwegs verloren?
Genau, was sich so verändert hat, dass du jetzt sichtbarer bist. Ich glaube, so tatsächlich diese Einstellung, ja, und was sollen wir jetzt daraus lesen? Also, was ist
Genau.
jetzt da wirklich so wichtig, dass du dich vorher geziert hast, Sachen da zu teilen, sagen wir es mal so. Ich fand es nur sehr, sehr lustig, auch wie du es gerade gesagt hast. Ja, dann habe ich das noch abgewartet und das noch abgewartet. Wenn man das natürlich als außenstehende Person hört und sagt, ja, ich mache das, wenn ich das gemacht habe, denkt man, warum hast du denn das Profil nicht einfach angelegt? Du hast am Anfang drüber gesprochen, dieses Perfektionismus dann auch abzulegen in dem Moment. Aber da merkt man, dass da halt einfach eine Hürde war, die
Ja.
du durch andere Sachen probiert hast zu umgehen. So, ich mache jetzt noch Friseurtermin und dann den Fotograf und dann habe ich alles und dann fällt mir aber vielleicht wieder was ein. Deswegen Assistenzen, die diesen Podcast hören, die noch kein LinkedIn-Profil haben, was würdest du denen jetzt raten?
Einfach machen. Einfach dieses Profil anlegen und wenn in den ersten Tagen noch kein Foto drin ist, piep egal.
Genau, es wird
Das sieht
keiner
man
sagen,
an.
warum ist da denn kein Bild von dir
Ja.
drin?
Genau, das werden dann irgendwelche Leute nachfragen und dann kann man das immer noch nachschärfen. Aber ich würde, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, nicht so lange darauf perfektioniert hinarbeiten, ein LinkedIn-Profil haben zu können oder zu wollen. Das wäre mein heißer Tipp. Einfach anlegen und dann einfach Stück für Stück nachschärfen und auch bei anderen Assistenzen auf die Profile gehen und gucken, wie, also Assistenzen, die mich inspirieren. deren Profile mir anzuschauen und, und dabei festzustellen, welche Themen kann ich bei mir adaptieren oder wie kann ich es für meine Themen so darstellen, dass andere auch Lust haben, auf mein Profil zu gehen. Und das ist ja jetzt auch so ein Change in meinem Denken, dass ich die Leute gerne auf meinem Profil habe, weil ich denke, ja, ich habe da was zu bieten und ich bin stolz auf mein Profil.
Und du postest ja jetzt auch wirklich regelmäßig und gerade so die Office-Hacks. Also ich liebe es ja, wenn es strukturiert und du genau sagst, das müsst ihr machen. Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist ja was, was ich auch sehr gerne mache, weil es so einfach umsetzbar ist. Ja. Und es sind wirklich Office-Hacks mit Microsoft, wie man Sachen einfügen kann, wo man manchmal gar nicht mehr so dran denkt. Also das schaut euch das gerne nochmal an. Ich packe das Profil nochmal in die Shownotes. Aber jetzt kommen ja auch immer Leute um die Ecke und sagen, ja, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Melanie macht doch schon Office-Tipps, warum soll ich denn jetzt noch was darüber erzählen? Oder da reden doch schon so viele über einen Assistenzalltag. Was habe ich denn dazu noch beizutragen? Was antwortest du darauf?
Jede Menge. Jeder hat jede Menge beizutragen. Und unsere Netzwerke sind in sich ja auch nicht identisch. Und es ist auch immer vom Algorithmus abhängig, welches Thema bei wem platziert wird. Das schauen wir alle nicht. Wir rätseln immer alle und denken, wir wissen jetzt, wie der Algorithmus funktioniert und dann funktioniert er doch wieder anders.
Dann ändern sie einen auch wieder. Das ist richtig. Immer so.
Ja. Und nur weil ich jetzt über Office-Hacks spreche, bedeutet das nicht, dass niemand anders je wieder über Office-Hacks sprechen darf. Jeder hat sowieso einen neuen Blickwinkel da drauf. Und ich liebe es, über neue Office-Hacks auch zu stolpern, wenn sich damit jemand sichtbar macht. Und ich lese mal was, wo ich denke, oh cool, habe ich noch nicht gewusst, kann ich für mich adaptieren. Also es ist nicht Gesetz, dass nur ein Mensch über ein Thema sprechen darf. Wir alle haben unsere eigene Nische. Und ich habe lange auch immer gedacht, was soll das bedeuten, Nische? Aber ich habe eigentlich immer gewusst, was meine Nische ist. Ich habe sie nur nicht gleich erkannt. Und meine Nische ist sind diese Office-Hacks. Und was ist daraus auch, was hat sich entwickelt? Ich bin für Seminaranbieter, gebe ich Seminare zu Office-Hacks. Und das war immer schon ein Traum von mir, dass ich andere Assistenzen mit meinem Wissen bereichern darf. Das war für mich im Konzern ein Traum. Das war nur nicht gewollt, dass ich meine Hacks transportiere. Genauso gern hätte ich Hacks von anderen auch haben wollen, gab es nicht. Und das ist aus meiner Sichtbarkeit auch entstanden, dass eine Authentizität zu vermuten ist, dass wenn ich darüber spreche, dass ich weiß, was ich tue und wie man es richtig tut. Und das war für mich so ein Zauber der Sichtbarkeit, der sich mit eingestellt hat, über meine Themen sprechen zu dürfen, weil ich bestimme selbst, und dann für die Themen wahrgenommen zu werden und andere dann tatsächlich in verschiedenen Facetten bereichern zu dürfen.
Und das hast du gerade schon so schön angesprochen. Das war ja dann wahrscheinlich so ein Erlebnis, was irgendwie aus der Sichtbarkeit und aus den Postings entstanden ist. Fallen dir noch mehr vielleicht so Postings ein, wo du denkst, boah, was daraus entstanden ist, hätte ich nie gedacht?
Daraus entstanden ist jetzt, glaube ich, kein gutes Beispiel. Trotzdem ist es immer der erste Post, der mir in den Kopf kommt. Ich habe im Sommer, vor 3 Jahren wahrscheinlich oder 4 Jahren, ist auch völlig wurscht, einen Post gemacht zu der Hitzewelle, die damals durch Deutschland sich rollte. Und es waren immer weit über 35 Grad. Und ich habe die Frage gestellt, darf man Wäsche auf die Leine nach draußen hängen, die nur mit 30 Grad gewaschen werden darf? Also eigentlich auch völlig absurd für LinkedIn. Aber jeder hat zu der Zeit geschwitzt in seinem Büro und jeden hat es erreicht, der es gelesen hat. Der Post hatte nahezu 700 Likes. Und das war mein erster viraler Post. Und die Freude, die ich damit an andere Schreibtische gebracht habe, die war für mich köstlich. Es war für mich köstlich, die vielen, vielen Kommentare dazu. Und meistens ist bei vielen, vielen Kommentaren immer einer dabei, der was sehr Kritisches beizutragen hat. Ich habe gelernt, darüber zu stehen. Und ja, das passiert. Ja, das können wir nicht umgehen. Und
Also, dass du mit einem Wäschetipp viral gehst, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, als du das geschrieben hast. Aber irgendeinen Nerv hast du ja da anscheinend getroffen. Und ich glaube auch, und das auch nochmal zum Thema, ich habe doch nichts zu erzählen oder ich traue mich nicht zu posten. Es wird immer welche geben, die dann Gegenstimmen haben oder das nochmal ganz kritisch hinterfragen. Und dann muss man halt selber überlegen, gehe ich darauf ein, gehe ich da mit oder gehe ich da nicht mit? Das ist immer noch mein Profil. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat mal so eine schöne Analogie dazu geschaffen. Das ist wie mein Wohnzimmer. Ich entscheide selber, wer in meinem Wohnzimmer bleiben darf und wer nicht. Und da möchte ich halt Menschen haben, die mir gut tun und mit denen ich mich gerne umgebe. Trotzdem ist es natürlich eine öffentliche Plattform. Und vielleicht ist es auch genau das, dass man das selber nochmal kritisch hinterfragen kann. Also ich sehe es gar nicht immer so negativ dann, sondern denke, ja stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber was hältst du denn von Punkt XY, um das nochmal so ein bisschen, um den aufzunehmen in das Wohnzimmer, aber zu sagen, du sitzt jetzt bitte nicht auf dem Sofa, sondern am Fenster. Das ist so dein Platz jetzt.
Absolut, absolut, genau das. Und im Verhältnis dazu, ein kritischer Kommentar zu vielen, vielen, vielen wertvollen, beitragenden Kommentaren, der ist es gar nicht wert, großartig, also zu viel darüber nachzudenken, wie du sagst, ja, sich selbst vielleicht doch nochmal hinterfragen, hat er vielleicht ein bisschen recht? Und ja, ich spreche absichtlich in der männlichen Form und gendere hier nicht. Und die vielen anderen Kommentare bereichern mich immer. Immer hat noch mindestens 10 Leute noch irgendwas beizutragen, wo ich denke, ah geil, habe ich noch nicht gewusst. Toll. Und das bringt mich dann eigentlich schon wieder zum nächsten Posting, weil das dann so in mir vibriert, dass ich dem nachgehe und dann spreche ich darüber.
Ja, und das finde ich halt so spannend. Auch du hast so eine Vielfalt an Themen auch entwickelt. Also ja, Office Hacks, das ist so das, womit ich dich sofort irgendwie verbinde, aber du hast natürlich auch eine extreme Vielfalt an Themen, die so aus dem persönlichen Alltag kommen. Und das macht es authentisch. Das zeigt, du bist eine Person. Du hast ja auch so in deinem Titel immer stehen, ja, ich bin virtuell, aber ich bin trotzdem ein Mensch, so sinngemäß. Was ja auch immer so dieses Thema ist mit virtuellen Assistenzen. Aber das finde ich so schön, dass du halt da deinen Weg gefunden hast. Und wenn man überlegt von, oh mein Gott, ich muss ein LinkedIn-Profil erstellen und ich muss jetzt noch zum Friseur und Fotografen, um überhaupt ein Foto drin zu haben, zu, ich poste regelmäßig, ich zeige mich authentisch und ich animiere damit auch andere, was zu teilen, finde ich, ist das ein total schöner Weg, den du da gegangen bist.
Total. Und ich sage auch gerne, dass ich das gerne schon zu Konzernzeiten gewusst hätte. Weil was passiert? Postet man als Mitarbeiter in einem Konzern oder in einer größeren Struktur, sehen das immer andere Kollegen auch. Klar, davor fürchtet man sich ja meistens. Eigentlich ist es aber der Zauber da drin. Die sehen, wofür man steht, was man kann, wo man vielleicht auch auf einer interessanten Veranstaltung gewesen ist, wenn man darüber spricht. Der Chef kann es sehen und wird es sehen. Und was kann einem eigentlich Besseres passieren, als dass der Chef oder der Chef noch über dem Chef, die Chefin, sehen kann, wofür man noch steht, außer das, was man schon meint, über mich zu kennen. Ja. Und das hätte ich gerne schon gewusst, weil dann hätte ich schon vorher einen Kanal gehabt, um mein Wissen zu transportieren.
Und ich finde, das ist eine sehr gute Überleitung, denn wenn ich auf die Zeit gucke und ich wusste, es wird eng mit der Zeit, sind wir schon im Outro angekommen. Und was möchtest du denn Assistenzen mit auf den Weg geben, damit die das vielleicht auch früher machen, was du gerne schon gemacht hättest in Konzernzeiten?
Erstens sich ein LinkedIn-Profil anlegen, wenn man es noch nicht hat. Ob mit Foto oder ohne Foto, egal. Sind wir ja ausführlich drauf eingegangen. Weil wir jetzt hier auf dieser Plattform oder über diese Plattform sprechen, bleibe ich auch dabei. Ein erster Like unter einem Post, der einen thematisch interessiert hat, ist die erste Währung. Drüber scrollen reicht nicht. Es ist natürlich interessant und bereichernd für einen selbst. Derjenige, der gepostet hat, sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, der freut sich über die Wertschätzung des Likes, weil er dann weiß, ah, das interessiert die Community, da könnte ich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Das heißt, ich weiß aber, es ist eine Hürde, den ersten Like zu setzen und trotzdem erreicht man denjenigen, der gepostet hat, sofort. Und dieses Erreichen bedeutet, dass derjenige auch unser Gesicht, der Likenden, auf dem Schirm hat. Ich gehe immer wieder regelmäßig über meine Liste der Likes drüber und denke so, ah, die wieder, oh, der, ah, wie cool, der hat meinen Post gesehen, interessant. Und dann habe ich so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo es hingestreut hat. Deswegen als erstes Like. Und wenn wir das geschafft haben, dass so ein Like leicht fällt, danach kommentieren. Und so ein Kommentar ist mindestens genauso wertvoll wie ein eigener Post. Nicht jeder muss posten. Nicht zu jedem passt, nicht jeder will das. Der Kommentar ist genauso sichtbar. Und sich Gedanken zu machen über den Inhalt des Posts und was Sinnvolles zu ergänzen. Es reicht nicht zu sagen, klar, ich gratuliere dir. Das kann man fast auch lassen. Es sollte eigentlich immer eine sinnvolle Ergänzung zum Thema sein oder eine sinnvolle Bestätigung, weil über diesen Kommentar erreicht man noch mehr Haftung zu demjenigen, der veröffentlicht hat. Und wie schön ist das bitte, sich gegenseitig über diese Themen zu kennen und dann übers Netzwerk wieder aufeinander zurückgreifen zu können. Je intensiver der Kommentar ist, desto mehr wissen wir voneinander und können wieder aufeinander drauf zugehen.
Ja, und auch da gerne Fragen stellen, ne? Zu dem, was irgendwie nicht behandelt wurde, nochmal zu hinterfragen. So, oh, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp? Finde ich auch immer ganz wertvoll, wenn das Assistenzen oder auch andere Follower und Netzwerkpartner bei mir machen. Und als ersten und zweiten Kontakt könnt ihr gerne Melanie und mich anlegen, damit der Start dann leichter fällt. Ihr habt gesehen, bei Melanie hat das auch hervorragend funktioniert. Traut euch, probiert es erstmal aus und ihr müsst nicht direkt posten und zweimal die Woche und euer Thema finden. Kommt da langsam rein in das Thema und ich glaube, das ist so das Wichtige.
Absolut, unterstrichen.
Und wir möchten ja auch, dass dieser Podcast nicht nur für Assistenzen wertvoll ist, sondern auch, dass Führungskräfte mehr diesen Podcast hören. Deswegen, Melanie, was würdest du Führungskräften mit auf den Weg geben?
Dass wir gegenseitig immer auf dem Schirm haben, wie vielfältig so eine Position der Assistentin ist. Wir könnten alle, wenn wir uns jetzt hier zusammenstellen, die Zuhörenden und wir könnten stundenlang darüber reden, über die Vielfältigkeit unserer Aufgaben. Und das würde ich gern Führungskräften und auch den Assistenzen mitgeben, dass wir da immer wieder darüber auch im Gespräch sind. Weil es ist nicht immer nur diese eine Perspektive, sondern es ist ja auch die andere Perspektive. Weil wenn ich nicht darüber spreche, was ich gerade gemacht habe und was ich Besonderes erreicht habe, dann erreicht das die Führungskraft ja eher untergeordnet. Und wenn es die Führungskraft erreicht, dann dem Ganzen auch mit der richtigen Wertschätzung gegenüberzustehen.
Ja, und ich kann auch noch ergänzen, auch die Assistenzen dabei zu unterstützen, sichtbarer zu werden und für die eigenen Themen zu stehen. Das finde ich ist auch noch ein guter Hinweis für Führungskräfte. Also unterstützt eure Assistenzen, wenn ihr selber schon sichtbar seid. Und meistens werden viele der Profile ja dann auch von Assistenzen mit betreut, auch nochmal zu motivieren, dass Assistenzen selber auch sichtbar werden können.
So, so.
Und sollen. Ja. Und bevor ich zu meiner letzten Frage komme, zum Thema, was inspiriert dich eigentlich, hast du mich ja inspiriert, eine weitere Frage mit aufzunehmen in das Outro und ich habe es direkt mit umgesetzt, denn wir haben darüber gesprochen, so, wer sollte denn noch bei Fokus Assistenz interviewt werden, wer ist denn noch ein toller Podcast-Gast, eine tolle Gästin, die ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe, deswegen Melanie, du bist die Erste, der diese Frage jetzt gestellt wird. Welche Persönlichkeiten würdest du hier gerne im Podcast noch hören? Wen soll ich interviewen?
Die erste, die mir hierzu einfällt, ist meine langjährigste Freundin, die Anja Huber. Und sie hatte mich anfänglich auf meinen anfänglichen Schritten der Assistenz auch begleitet, weil sie ist es zuerst geworden. Wir sind beide über die Bank in diese Themen eingetreten. Und sie war dann zuerst Assistentin und ich dachte, oh ja, interessant. Und unsere Lebenswege sind immer so ein bisschen ähnlich in zeitlichen Abständen gewesen. Und Anja hat jetzt wieder einen neuen Schritt vor, der dem meinen nicht so unähnlich ist, den ich letztens gegangen bin. Und ich finde, der Weg, der sie dahin geführt hat zu diesem nächsten Schritt, den sollten unbedingt so, so viele hören.
Ja, dann ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Anja dazu mal interviewen kann. Und ich fand unser Gespräch wieder sehr, sehr inspirierend. Und wie immer, ich glaube, jedes Gespräch, da kommt immer irgendwas Tolles bei raus. Aber was hat dich denn zuletzt inspiriert? Sei es ein Buch, ein Podcast, eine Person, ein Ort? Was war es bei dir?
Ich bin tatsächlich immer voll mit Podcasts, Inspirationen, Personen. Es fällt mir jetzt auch sehr schwer, mich auf zwei Dinge zu reduzieren. Was ich hervorheben möchte, ist das letzte Buch von Karin Kuschig. Und sie beeindruckt mich sowohl als Person, sie beeindruckt mich mit ihren Büchern und sie beeindruckt mich in Podcasts. Und das letzte Buch ist 50 Fragen, die das Leben leichter machen. Das klingt jetzt sehr spirituell. Was bringt das? Es bringt, sich mit den Fragen, die sie da notiert hat und den kurzen, super erheiternden und lehrreichen Geschichten, sich mit sich selbst nochmal auseinanderzusetzen, die Fragen sich selbst zu stellen, die Fragen parat zu haben, wenn einem mal ein komisches Thema über den Fuß läuft, dann mit so einer Frage vielleicht auch zu antworten. Und das Buch davor war 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und ich finde, wenn man das eine Buch erwähnt, kann man das andere nicht unerwähnt lassen. Ja. Und beide finde ich gerade für die Assistenzwelt sowas von super wertvoll, weil auch die 50 Sätze, selbst wenn man sich vielleicht nur 10 merkt, hat man ein Standardsatzrepertoire. Und auch dafür stehe ich, für Standardsätze, die man dann einfach in schwierigen, vermeintlich schwierigen Situationen einfach mal raushaut, stehen lässt und danach beruhigt sich die Situation. Und deswegen ist es für mich Karin Kuschig in diesen drei Ebenen.
Hast du einen Beispielsatz oder eine Beispielfrage für uns, dass wir uns das vorstellen können?
Ja, einen krassen Satz, den ich noch nicht angewendet habe, aber im Kurzzeitspeicher habe, dass er jetzt als erstes mir kommt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das Gefühl gegeben habe, so mit mir sprechen zu dürfen.
Sehr schöner Satz. Also ich glaube auch, dass die Bücher beide und der Podcast kommen nochmal mit in die Shownotes. Ich finde ja auch immer so Standardsätze, sich bereitzulegen, um nicht sprachlos zu sein, immer ganz hilfreich. Deswegen, Melanie, danke auch für diesen Tipp noch und danke für den Satz, dass du den mit uns noch geteilt hast. Und vielen, vielen Dank für das Interview. Ich fand es sehr bereichernd.
Ich danke dir auch. Es war so schön und es war zu kurz.
Wie immer. Bis ganz bald.
Bis bald.
Und das war es schon wieder mit dieser Folge Fokus Assistenz, dem Podcast für alle, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe leben wollen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deine Unterstützung. Wie du unterstützen kannst? Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Teile diese Folge mit Kolleginnen, Führungskräften und anderen Assistenzen, für die das Thema spannend sein könnte. Und wenn du magst, hinterlass gerne eine Bewertung, denn das hilft, dass der Podcast auch gefunden werden kann. Du hast Fragen, Feedback, Anregungen oder vielleicht auch Themenideen für eine weitere Staffel? Dann schreib mir gerne auf LinkedIn oder über meine Website. Ich bin sehr gespannt, was dich gerade beschäftigt und vielleicht ist dieses Thema ja auch schon bald Teil einer neuen Folge. Alle Informationen, Links und weiterführende Inhalte findest du wie immer in den Shownotes. Danke, dass du dabei warst und mit mir gemeinsam den Fokus auf die Assistenz legst. Bis zur nächsten Folge.